Guten Morgen, meine Damen und Herren. Bitte erheben Sie sich zu Beginn der Verhandlung. Die Verhandlung ist eröffnet. Bitte nehmen Sie Platz. Okay, jetzt denkt ihr, ihr seid im falschen Film. Ihr wolltet in den Gottesdienst kommen und jetzt findet ihr euch hier in einer Gerichtsverhandlung wieder. Aber stellen wir uns mal vor, wir wären in einem Gerichtssaal. Ihr könnt euch aussuchen, entweder ihr seid die Geschworenen, dann müsst ihr wirklich ein Urteil fällen über die Angeklagten, ob sie schuldig sind oder nicht. Oder ihr seid einfach nur Zuschauer, Zuhörer. Aber ich meine, dann verfolgt ihr auch, was ihr da seht und hört und bildet euch letztlich auch euer Urteil, was ihr davon haltet, ob ihr jetzt den schuldig sprechen würdet oder nicht. Angeklagt sind zwei Könige Israels. Aus Datenschutzgründen darf ich ihre Namen nicht sagen, aber wahrscheinlich kennt ihr sie eh. Wir stellen uns mal vor, die sitzen hier auf diesen Stühlen. Der eine hat auch noch einen Verteidiger dabei, der andere nicht. Dem ersten Angeklagten, stellen wir uns vor, er sitzt hier auf dem blauen Stuhl, wird Folgendes vorgeworfen. Er hat mehrmals das Gebot des Herrn, des Gottes Israels, missachtet. Das erste Mal hat er beim Krieg gegen die Philister eigenmächtig geopfert, obwohl doch nur der Prophet Samuel befugt war, das Opfer darzubringen. Das zweite Mal hat er beim Krieg gegen die Amalekiter zwar das ganze Volk der Amalekiter getötet, wie Gott es befohlen hatte, aber er ließ ihren König am Leben und er hat seinen Kriegern erlaubt, sich Schafe und Rinder von den Amalekitern zu nehmen, obwohl Gott doch geboten hatte, dass auch an allem Vieh der Bann vollstreckt werden muss. Des Weiteren hat er mehrmals versucht, seinen Kontrahenten zu töten, indem er einen Speer nach ihm warf, während dieser gerade wehrlos dasaß und für ihn auf der Zither spielte. Deshalb wird beantragt, diesen Mann seines Amtes zu entheben. Soweit die Anklage. Im Anschluss daran hat der Angeklagte oder vielleicht auch sein Verteidiger die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Und jetzt wollen wir mal hören, was er dazu zu sagen hat. Nun ja, mir ist bewusst, dass ich nicht immer ganz richtig gehandelt habe. Aber ihr müsst euch in meine damalige Lage versetzen, um zu verstehen, warum ich so gehandelt habe. Damals im Krieg gegen die Philister, ich habe 7 Tage lang auf Samuel gewartet, aber er kam einfach nicht. Und das Kriegsvolk, das bei mir war, war schon voller Angst und drohte auseinanderzulaufen. Andererseits wollte ich doch auch nicht ohne den Segen des Herrn in den Krieg ziehen. Also blieb mir doch gar nichts anderes übrig, als die Initiative zu ergreifen und selbst das Opfer darzubringen. Ich hätte doch nicht mehr ewig auf Samuel warten können. Keine Ahnung, was ihm dazwischen gekommen ist, warum er nicht da war. Beim Krieg gegen die Amalekiter habe ich doch Gottes Gebot befolgt und den Bann an ihnen vollstreckt. Nur die besten Rinder und Schafe haben wir verschont, aber nur, um sie dem Herrn, unserem Gott, zu opfern. Wäre doch jammerschade gewesen um all die guten Tiere, oder? Und dass ich mehrmals versucht habe, meinen Zitherspieler zu töten, weiß ich nicht mehr. Meine Diener haben mir berichtet, dass ich dabei jedes Mal geistig umnachtet war und gar nicht wusste, was ich in diesem Moment tat. Mein Anwalt hat dem Gericht ja das entsprechende psychiatrische Gutachten vorgelegt. Ich bin ja nur froh, dass dem jungen Mann nichts passiert ist, dass er immer noch rechtzeitig ausweichen konnte. So, liebe Geschworenen, was sagt ihr zu diesem Fall? Jetzt mal angenommen, ihr kennt die biblische Geschichte nicht. Die Verteidigung klingt doch plausibel, oder? Er konnte beim Krieg gegen die Philister nicht mehr länger passiv warten. Er musste doch die Initiative ergreifen und irgendwas tun. Und dann hat er sich eben ein Herz gefasst und ausnahmsweise selbst geopfert. Wo ist das Problem? Und beim Krieg gegen die Amalekiter, ja, er hat nicht ganz genau Gottes Gebot befolgt, aber mal ehrlich, warum wollte Gott überhaupt, dass man auch die ganzen Tiere tötet? Klar, die Amalekiter selbst, die musste man töten. Sie haben sich damals dem Volk Israel in den Weg gestellt, als die aus Ägypten heraufzogen. Da hat Gott damals schon gesagt, dass sie ausgerottet werden. Aber die Tiere, die haben doch niemand was Böses getan. Naja, und die Sache mit dem Speer und dem Zitherspieler, haben wir ja gehört, er war unzurechnungsfähig. Ich denke also, das Gericht wird zu dem Schluss kommen, dass dieser Mann unschuldig ist und in seinem Amt bleiben darf, oder? Was wird dem zweiten Angeklagten vorgeworfen? Er sitzt hier auf dem roten Stuhl. Obwohl er schon zahlreiche Frauen und Nebenfrauen hatte, hat er Ehebruch mit einer verheirateten Frau begangen, während deren Mann gerade für ihn in den Krieg gezogen war. Außerdem hat er hierfür die ihm verliehene Macht aufs Schlimmste missbraucht, sodass die Frau gar keine andere Möglichkeit hatte, als sich ihm zu fügen. Aber damit nicht genug. Als er erfuhr, dass sein Fehltritt nicht ohne Folgen geblieben war, sprich, dass die Frau von ihm schwanger geworden war, hat er zunächst auf hinterhältige Art und Weise versucht, die Sache zu vertuschen und die Schwangerschaft dem Mann der Frau anzuhängen. Als das aber nicht gelang, gab er seinem Heerführer den Befehl, dafür zu sorgen, dass der Mann im Krieg ums Leben kommt. Der Gipfel der Unverfrorenheit bestand schließlich darin, dass der Mann, ohne es zu ahnen, dem Heerführer den Brief überbracht hat, der sein eigenes Todesurteil enthielt. Aufgrund dieser schwerwiegenden Vergehen wird beantragt, auch diesen Mann seines Amtes zu entheben. Tja, soweit diese Anklage. Und auch er hat das Recht, etwas zu seiner Verteidigung zu sagen. Was sagt er? Er sagt, es tut mir von ganzem Herzen leid, was ich getan habe. Aber ich habe nichts zu meiner Verteidigung vorzubringen. Ich bin des Ehebruchs schuldig und des Mordes. Tja, was sagt er zu diesem Fall? Der Angeklagte hat vollumfänglich gestanden. Er hat sich nicht mal einen Verteidiger genommen. Ja, und anders als bei unserem ersten Angeklagten ist hier wirklich ein Unschuldiger ums Leben gekommen, weil er seinen Ehebruch heimtückisch vertuschen wollte. Das Gericht kommt deshalb zu dem Schluss, dass dieser Mann schuldig ist und seines Amtes enthoben werden muss. Aber gerade als der vorsitzende Richter dann die Verhandlung schließen will, eilt ein Gerichtsdiener in den Saal und übergibt dem Richter einen Umschlag. Okay, den Umschlag habe ich jetzt vergessen. Der Richter öffnet den Umschlag, findet darin ein Schreiben vom allerhöchsten Richter, höchstpersönlich, geschrieben und unterzeichnet und gesiegelt. Und darin steht: Der erste Angeklagte ist schuldig und wird seines Amtes enthoben. Der zweite Angeklagte wird trotz seiner offensichtlichen Schuld freigesprochen und bleibt im Amt. Es geht ein Raunen durch den Saal, die Leute trauen ihren Ohren nicht. Und der Richter reibt sich auch die Augen und liest das Ganze nochmal vor. Aber es stimmt, der erste wird verurteilt, der zweite nicht. Auf der Rückseite steht dann noch eine Urteilsbegründung. Und da steht unter anderem: Der erste Angeklagte hat in der Tat wiederholt das Gebot des Herrn missachtet. Und anstatt dies ehrlich einzugestehen und Gott aufrichtig um Vergebung zu bitten, hat er immer wieder versucht, sein falsches Handeln zu rechtfertigen, sowohl vor sich selbst als auch vor dem Propheten Samuel, der ihm immer wieder den Spiegel vorgehalten hat, als auch vor Gott. Und im Fall Amalek war es ihm letztlich dann wichtiger, sein Gesicht vor dem Volk zu wahren, als ehrlich Buße zu tun. Und selbst wenn er bei den Speerwürfen auf seinen Kontrahenten nicht zurechnungsfähig war, hatte er sich doch schon vorher irgendwann in seinem Herzen fest vorgenommen, ihn zu töten, weil er Angst hatte, dass er ihm den Thron streitig machen könnte und weil er es einfach nicht ertragen konnte, dass dieser im Kampf gegen die Philister erfolgreicher war als er selbst und das Volk deswegen gesungen hat, Saul hat Tausende erschlagen, David aber Zehntausende. Dementsprechend hat er in diesen Situationen, als er den Speer geworfen hat, nur das getan, was in seinem Herzen bereits beschlossen war. Ganz anders der zweite Angeklagte. Auch ihm wurde nach seinen Fehltritten von einem Propheten der Spiegel vorgehalten, und als er sich selbst darin erkannte, hat er aufrichtig und von Herzen Buße getan. Lasst uns hierzu die entsprechende Geschichte lesen, 2. Samuel 12, ab Vers 1. Und der Herr sandte Nathan zu David, und er kam zu ihm und sagte zu ihm: Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte aber nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt, vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Da sagte David zu Nathan: Tja, was hat David jetzt gesagt? Er hätte sagen können: Was fällt dir ein, mach, dass du rauskommst? Wie kommst du dazu, mich so zu beschuldigen? Ich könnte dich auf der Stelle einen Kopf kürzer machen lassen. Hätte er sagen können. Aber er sagt: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Punkt. Keine Ausflüchte, kein Versuch, es irgendwie zu beschönigen. Einfach nur ein Schuldeingeständnis. Und die Antwort Nathans auf dieses Schuldeingeständnis lautet genauso kurz und einfach: So hat auch der Herr deine Sünde weggetan. Du wirst nicht sterben. Genau genommen hat David ja sein eigenes Todesurteil gesprochen, indem er gesagt hat, dieser Mann ist des Todes schuldig. Und Gott sagt, nein, ich habe jetzt deine Sünde weggetan, du wirst nicht sterben. Vers 14 ist trotzdem noch ein bitterer Wermutstropfen. Nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Das Kind, das aus diesem Ehebruch entstanden ist. Strafe muss sein, würden wir vielleicht sagen. Ja, ich denke, es ist eine Sache, zum Beispiel, wenn ein Kind was angestellt hat, ist es eine Sache, dass wir ihm vergeben als Eltern und dass die Sache dann vergessen ist. Aber es vielleicht trotzdem dafür zu bestrafen, um ihm zu zeigen, dass man manchmal eben auch die Konsequenzen seiner Handlungen tragen muss. Ja, ich finde diesen Dialog zwischen Nathan und David immer wieder aufs Neue faszinierend und zutiefst bewegend. Mir kommen immer fast die Tränen, wenn ich es lese. Ich hätte damals nicht in Nathans Haut stecken wollen, um meinem Herrn und Gebieter so direkt mit seiner Schuld zu konfrontieren. Wie schon gesagt, David hätte mit ihm auch kurzen Prozess machen können. Dieser Gefahr musste sich Nathan bewusst sein, als er zu ihm ging. Aber ich finde vor allem die Art und Weise faszinierend, wie er ihn überführt. Anstatt mit der Tür ins Haus zu fallen, dann wäre David vielleicht wirklich zornig gewesen und es wäre schiefgegangen, erzählt er ihm eine Geschichte, eine erfundene Geschichte, letztlich ein Gleichnis, so wie Jesus auch immer wieder in Gleichnissen geredet hat. Und damit konnte er ihn sozusagen fangen. Durch Davids Reaktion, dass dieser reiche Mann sterben muss, weil er dem Armen sein einziges geliebtes Lamm gestohlen hat, statt eins von seinen unzähligen Tieren zu schlachten, hat er sich letztlich selber schuldig gesprochen. Ich bin eigentlich überzeugt, dass David schon vorher klar war, dass das, was er getan hat, vor Gott definitiv nicht in Ordnung war. Aber er hat offenbar diese Konfrontation durch einen anderen Menschen gebraucht, um dann wirklich Buße zu tun. Und das hat er in dem Moment dann ja tatsächlich gemacht. Ja, und manchmal ist es vielleicht so, ich betone manchmal, vielleicht müssen auch wir manchmal einem Bruder oder einer Schwester den Spiegel vorhalten, um sie zur Buße zu führen. Nicht nur beten, dass sie es von selber drauf kommen. Jesus sagt ja auch in Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn. Zunächst zwischen dir und ihm allein, eventuell dann auch noch mit Zeugen und so weiter. Ja, manchmal müssen oder dürfen wir in Liebe natürlich unsere Geschwister vielleicht auch auf Dinge hinweisen. Ich denke, auch Nathan hat es in Liebe gemacht, indem er eben ihn nicht so direkt angeklagt hat, sondern indem er ihm diese Geschichte erzählt hat. Ja, aber manchmal oder vielleicht auch öfter sind natürlich auch wir diejenigen, die Buße tun müssen. Und dann am besten, bevor uns ein Bruder oder eine Schwester darauf hinweisen muss. Wenn uns was bewusst wird, ja, was einfach nicht in Ordnung war vor Gott, ja, das wirst du dann vor ihm bekennen und ihn um Vergebung bitten. Was ist jetzt der alles entscheidende Unterschied zwischen unseren beiden Angeklagten? Für mich ist der entscheidende Unterschied wirklich, David hat über seine Sünde Buße getan, Saul aber nicht. Wenn man die Geschichte genau nachliest in 1. Samuel, ja, er hat dann schon immer wieder, nachdem Samuel ihm es dann gesagt hat, Hat er dann vielleicht kurz eingesehen, es war nicht in Ordnung, aber irgendwie hat man den Eindruck, im nächsten Moment hat es dann aber doch wieder gerechtfertigt, beziehungsweise er hat dann eben den nächsten Bock geschossen und hat wieder versucht, den zu entschuldigen. Und ja, wie gesagt, bei Amalek hat er dann zu Samuel gesagt, ja, okay, also ich sehe es ein, aber bitte schau, dass ich jetzt vor dem Volk nicht irgendwie blöd dastehe, statt eben auch da es vielleicht ehrlich einzugestehen. Jetzt ging es immer wieder um dieses Buße-Tun. Buße, dieses Wort wirkt heutzutage ja vielleicht altmodisch und verstaubt, aber das, was damit gemeint ist, ist keineswegs altmodisch oder verstaubt. Das entsprechende griechische Wort im Neuen Testament, Metanoia, bedeutet etwa umdenken, Sinnesänderung, mit Reue umkehren und so weiter. Ja, und das ist definitiv für jeden von uns wichtig, wenn wir eben was getan haben, was Gott nicht gefällt und uns das bewusst wird. Ja, und dann ist es eigentlich ganz einfach. Wir gehen zu Gott und wir bekennen es ihm und dann sagt er, wie heißt es im 1. Johannesbrief, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So wie Nathan dann eben damals schon zu David gesagt hat, ja, der Herr hat deine Schuld weggenommen. Ich habe jetzt bewusst den roten Stuhl für ihn ausgesucht, um an das Blut Jesu zu erinnern, was dafür geflossen ist. Und ich habe ihn hier vors Kreuz gestellt. Ja, da ist dann einfach Vergebung. Manchmal ist es vielleicht auch hilfreich, seine Sünden aber tatsächlich auch vor einem anderen Menschen zu bekennen, zu dem man Vertrauen hat. In der katholischen Kirche gibt es hierfür das Sakrament der Beichte, das ja vielleicht genauso altmodisch und verstaubt wirkt, vor allem wenn es eine Pflichtübung ist und nicht von Herzen kommt. Aber der Gedanke dahinter ist grundsätzlich richtig und gut. Ich erinnere mich noch gut, es ist zwar bald 40 Jahre her, 39 ganz genau, so ganz am Anfang meines Christseins. Ich hatte da ein Einführungsseminar der geistlichen Gemeindeerneuerung besucht und angestoßen durch die Vorträge dort und die Gottesdienste am Abend wurden mir in diesen Tagen da zahlreiche Sünden aus meiner Vergangenheit bewusst. Und ich wollte es loswerden. Und ich bin dann auf einen der Mitarbeiter dort zugegangen und habe ihn um ein seelsorgerliches Gespräch gebeten. Und dann habe ich angefangen zu beichten. Hatte ich vorher so noch nie gemacht. In der evangelischen Kirche macht man das sozusagen nicht so, so offiziell, obwohl es da grundsätzlich schon auch gibt. Ja, ich habe einfach meine Sünden bekannt, die mir da so bewusst geworden waren. Es hat am Anfang Überwindung gekostet, aber am Ende war es unglaublich erleichternd und befreiend. Und vor allem hat mir der Beichtvater dann am Schluss die Vergebung meiner Sünden zugesprochen. Im Namen Jesu spreche ich dich los, ledig und frei von all der Schuld, die du jetzt vor Gott und vor mir als Zeugen bekannt hast. Und das ist dann auch einfach gut, dann ist das da sozusagen auch nochmal durch einen Menschen bestätigt. Als ich dann von dem Seminar zurückkam, musste ich mir dann nochmal ein Herz fassen und meine Eltern um Vergebung bitten für eine Reihe von Dingen, die ich so als Kind und Jugendlicher angestellt hatte. Und schließlich auch noch einige andere Leute aufsuchen und um Vergebung bitten für Dinge, die ich ihnen gegenüber nicht richtig gemacht habe. Das hat jedes Mal Überwindung gekostet und es war dann jedes Mal wieder unglaublich erleichternd und befreiend. Vor allem, weil irgendwie alle sofort bereit waren zu vergeben. Vielleicht konnten sie mit dem Begriff Vergebung gar nicht unbedingt was anfangen oder waren auch einfach perplex. Was ist jetzt hier? Was will denn der eigentlich? Aber es war dann nie irgendwas Negatives, sondern eben auch sofort, und damit war die Sache bereinigt vor Gott und eben auch vor den Menschen. Und im Rückblick glaube ich, dass das damals für das Wachstum meines Glaubens so in meiner Anfangszeit enorm wichtig war. Und deshalb kann ich es eigentlich nur jedem empfehlen, wenn dir Dinge bewusst sind aus der Vergangenheit, die noch unbereinigt sind, ja, dann bring sie in Ordnung. Bring sie als erstes vor Gott in Ordnung. Nimm dir, wenn du willst, eine Person deines Vertrauens dazu, die dir sozusagen dabei hilft. Und dann schau, wenn Gott dich drängt, dann geh auch zu Menschen, selbst wenn das ewig her ist, und sag's ihnen und bekenn's ihnen und bitt sie um Entschuldigung. Die Frucht einer solchen Buße kann wirklich gewaltig sein. Ja, ich war jetzt vorhin im Lobpreis. Ich habe mir gedacht, okay, wie passt das jetzt mit der Weissagung vom Elmar zusammen, dass Gott uns einfach sozusagen wohlwollend anschaut, dass er kein Problem auch mit Fehlern und Schwächen von uns hat, dass wir eben auch diese Gedanken, die uns selber verdammen wollen, ihm geben sollen. Und es scheint jetzt auf den ersten Blick vielleicht wie ein Widerspruch, aber ich denke, es ist keiner. Warum? Stimmt, das habe ich doch, das stand hier, aber ich habe das vergessen zu sagen, oder? Was hat Gott? Gott hat irgendwann über Saul gesagt, es reut mich, dass ich ihn zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Aber über David sagt Gott persönlich, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Und das eben trotz dieser Sache, die er sich da geleistet hat mit dem Ehebruch und auch dieser Blutschuld. Und ich denke, auch der Widerspruch löst sich einfach dadurch auf, dass er Buße getan hat und damit die Sache erledigt ist und deswegen Gott trotzdem sagen kann, er ist und war ein Mann nach meinem Herzen. Und ich glaube, genau das dürfen wir für uns dann auch in Anspruch nehmen, dass Gott auch zu jedem von euch und von uns sagt, du bist ein Mann, du bist eine Frau nach meinem Herzen. Und wenn da eben was ist, was dem widerspricht, ja, dann können und dürfen wir es schlicht und einfach vor ihn bringen und dann ist es erledigt. Aber ich denke, wenn wir es nicht erledigen, dann bleibt es eben doch stehen. Okay, soweit. Lasst uns zum Abschluss noch ein paar Verse aus Psalm 51 lesen. Psalm 51 wird auch als Davids Bußpsalm bezeichnet. Und er ist genau in dieser Situation entstanden, als Nathan ihn da mit seiner Sünde konfrontiert hat. Es heißt da nämlich am Anfang, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Also ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Und dann noch ab Vers 12. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Ja, die Frucht der Buße schenkt uns Gott, wenn wir Buße tun. Amen.